Ich habe gerade überlegt, wann diese Predigt entstanden ist. Sie ist nicht gestern entstanden, auch nicht vor 4 Wochen. Ich denke, ich habe ungefähr vor 4 Wochen das Schreiben angefangen, plus minus. Aber entstanden ist sie vor vielen Jahren. Beziehungsweise der Same für diese Predigt wurde vor vielen Jahren schon gelegt. Es ist ein Thema, was mich viele Jahre beschäftigt hat, bevor ich schon zum Glauben kam. Bevor ich Christ wurde, im biblischen Sinne, vor ungefähr 9 Jahren. Und zwar die Suche nach Wahrheit. Die Wahrheit hinter dem ganzen Geschehen in dieser Welt. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und die Antwort auf diese Frage rauszufinden, die habe ich, so wie ich hier stehe, mehr begehrt als alles in dieser Welt. Aber das Problem ist, dass es in dieser Welt eine fast unendliche Zahl an Angeboten gibt, darüber, was man denken, glauben oder meinen sollte, wie man die Welt sehen soll. Eine Vielzahl von Weltbildern, die uns vorgestellt werden, mit und ohne Religion. Jeder Mensch hat irgendwas, hat irgendeine Ideologie, irgendwas, irgendein Weltbild, was sein Denken und Handeln bestimmt. Aber die Frage ist, woher wir wissen, ob das, was wir denken, was unser Denken und Handeln bestimmt, ob das dauerhaft überhaupt tragfähig ist, ob das Bestand hat, ob das einer objektiven Wahrheit entspricht, die auch ohne uns außerhalb von uns existiert, weil wir müssen ja irgendwann mal sterben. Und die Welt dreht sich weiter, wenn wir sterben. Also muss es eine objektive Wahrheit geben. Und viele Königreiche und Regime in dieser Welt, die kamen schon mit den abstrusesten Vorstellungen und Weltbildern. Sie kamen, sie wurden mächtig und sie zerfielen wie ein Kartenhaus. Irgendwann zerfiel jedes Reich, jedes Königreich. Der atheistische Kommunismus mit seinen vielen Millionen, ihr könnt die Zahlen nachgoogeln, von Toten auf dem Gewissen, ein System, bei dem Name noch nicht mal bei dem Gott nicht mal beim Namen genannt werden darf, es wird komplett ausgeklammert, dieses Thema, aber auch im Namen Gottes gab es viel Leid, aber nicht in Wahrheit nach Gott. Regime, die den Namen Gottes für ihre Zwecke missbrauchten, aber der Wahrheit nach gegen den Willen Gottes gehandelt haben. Ich denke, ihr wisst, von welchen Ereignissen ich spreche. Dass die Kreuzzüge sind, egal was. Es wurde gegen den Willen Gottes in Jesus Christus gehandelt. Okay? So, auf beiden Seiten. Aber auch die Reiche und Systeme, die in der Mitte sind, früher oder später sind sie zerfallen. Und über diese Weltreiche, da sprechen die Geschichtsbücher, aber auch die Bibel. Wie sie kommen und gehen. Aber was die Geschichtsbücher noch nicht sagen können, aber die Bibel bereits behauptet, dass auch die heutigen, die bestehenden, irgendwann zerfallen werden. Keinen Bestand haben werden in Ewigkeit. Aber laut diesem Buch soll es auch ein Reich geben, ein System, von dem es heißt, dass es noch kommen wird. Ein ganz anderes als alle Weltreiche zuvor. Ein nicht menschengemachtes. Das Reich Gottes. Physisch sichtbar wird es vollkommen in Kraft treten. Mit einem echten König an der Spitze. Und von diesem Reich oder System sagt die Bibel, dass es ewig Bestand haben wird. Es würde eines Tages alle Menschengemachten und zum Teil oft ungerechten und korrupten Reiche auf dieser Welt oder Systeme ein für alle Mal ersetzen. In diesem, was kommen soll, würde Gerechtigkeit vorherrschen und durchgesetzt werden, weil der König selbst absolut gerecht ist. Wahrhaftig. Nicht anfällig für Korruption. Und weil er die Menschen lieben wird. Er wird für sein Volk, für die Menschen eintreten. Und es wird ihm nicht darum gehen, wiedergewählt zu werden. Und die Menschen zu täuschen mit einer schönen Rede, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nein, er wird diese Dinge einfach tun, weil es sein Wesen ist. Vollkommen gerecht, aber auch vollkommene Liebe. Er wird sich nicht verstellen müssen, weil beide Eigenschaften zutiefst seinem Wesen entsprechen. Und dieser König, dessen Königsherrschaft eines Tages für alle Menschen sichtbar in Kraft treten wird, er kam bereits einmal vor 2000 Jahren in sein Eigentum. Aber die Menschen nahmen ihn noch nicht an. Einige ja, einige noch nicht. Seine Zeit, die war noch nicht gekommen. Die Königsherrschaft vom Reich Gottes für alle sichtbar herzustellen. Aber die, die ihn nicht ablehnten damals, sondern schon als diesen zukünftigen gerechten König, diesen ewigen Erkannten, die ihn daher persönlich aufnahmen und annahmen, sie waren sehr enttäuscht, als sie erkannten, dass dieser zu ihren Lebzeiten seine Königsherrschaft, von der sie damals dachten, dass sie nur Israel betreffen würde, dass er sie noch nicht herstellen wird. Das hat sie sehr enttäuscht. Ich denke, ihr wisst, von wem ich spreche. Die Rede ist von Jesus Christus. Dem, dessen Auftreten in dieser Welt bis heute unseren Kalender bestimmt. Der Sohn Gottes. Ewig existent, ohne Anfang und Ende, gottgleich, eins mit Gott dem Vater, kein Geschöpf, sondern Schöpfer. Und dieser sagte damals zu seinen Leuten, aufgezeichnet in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6, ich lese euch das vor. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Bis an die Enden der Erde. Das war das Ereignis, auf das er, der König, den Fokus seiner Leute richtete. Es war die Geburtsstunde des echten Christentums. Also er, Jesus Christus, der Sohn Gottes und Gott der Vater, sind die Autoren dieses Reiches, welches noch kommen soll, und sie sind eins. Und es wird das Reich Gottes genannt werden. Eine Frage, die bei diesem Thema allerdings aufkommt, ist ja die, und jetzt kommen wir zu dieser Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat: Gibt es für uns heute irgendeine nicht menschliche, sondern göttliche Beglaubigung, dass wir sicher wissen können, dass das, was in der Bibel steht und vor allem die Botschaft vom Reich Gottes wahr ist und nicht erfunden? Behaupten kann man ja einfach viel. Und ich möchte heute über eine göttliche Beglaubigung oder Bestätigung der Glaubwürdigkeit der Bibel und ihrer Botschaft vom Reich Gottes sprechen. Sie ist frei von Manipulation, sie ist gut, sie ist wahr, sie ist ohne falsch. Sie ist heilig und sie ist heilsam. Ich habe jetzt ungefähr 6 Jahre an einer Einrichtung der Uni Würzburg gearbeitet, die junge Menschen, Naturwissenschaftler und Mediziner durch ein strukturiertes Programm während ihrer Promotion begleiten, bis zum Erhalt ihres Doktortitels. Und diese Doktoranden, die erhalten dann zum Abschluss von uns nach erfolgter mündliche Verteidigung ihrer Arbeit, ihre Doktorurkunde. Und ich habe gestern mal eine ausgeschnippelt, geschwärzt und so weiter. Habe die mal mitgebracht. Ich habe nur den unteren Teil ausgeschnitten, weil man das so schon schlecht gesehen hat, aber so sieht man es einigermaßen. Und zwar auf dieser unterzeichnet dann einmal der Dekan, einer meiner Vorgesetzten, dann der Präsident der Uni und bei den Medizinern noch der Dekan der medizinischen Fakultät. Drei hochrangige Personen, bei den Naturwissenschaftlern sind es zwei. Und zusätzlich gibt es dann noch ein Siegel auf diese Urkunde. Das sieht man ganz schlecht. Ja, das ist so ein, das wird so aufgeprägt und das ist einzigartig. Das hat nur die jeweilige Universität. Und alles zusammen soll die Echtheit und den Wahrheitsgehalt der Urkunde bestätigen. So, alle paar Wochen flattert dann bei uns mal so eine E-Mail ins Haus, oft von einer ausländischen Firma, die dann die Echtheit einer unserer herausgegebenen Urkunden verifizieren möchte. Die möchten also nachprüfen, ob eine Urkunde, die ihnen vorliegt, wirklich von einem unserer Doktoranden stammt, der sich irgendwo um den Arbeitsplatz beworben hat mit dieser Urkunde, ja? Ob dies der Wahrheit entspricht. Manchmal denke ich mir, ich müsste jetzt eigentlich erstmal deren Seriosität prüfen und erstmal von denen ein Siegel verlangen. Aber gut, ja, da haben wir dann auch unsere Wege, wie wir das rausfinden. Auf jeden Fall bewerben sich dann unsere Doktoranden weltweit irgendwo und reichen ihre Bewerbungsunterlagen ein mit dieser Urkunde. Und dann gibt es da Unternehmen, die die Echtheit der Urkundenkopie versuchen festzustellen. Ja? Weil die Kopie, das könnte ja alles eine Fälschung sein, was ja auch nicht verwunderlich ist in unserer Welt. Und ich denke mir dann immer, offensichtlich reicht diesen Unternehmen ja eine Kopie nicht aus. Also was macht das Unternehmen? Das ist jetzt ein interessanter Gedanke. Das richtet sich einfach an den angeblichen Urheber. Ja, an den angeblichen Herausgeber der Urkunde. Und das sind wir. Ja. Und oft müssen wir dann nochmal in einem sehr aufwendigen Verfahren mit Stempeln in Papierform und Unterschriften die Richtigkeit, die Wahrheit über diese Urkunde bestätigen. Ja. Genau. So, und wenn wir jetzt dieses Beispiel mal auf unser heutiges Thema anwenden, dann sieht das ungefähr so aus. Wir haben die Bibel, die ziemlich gut nachweislich historisch im Vergleich zu anderen historischen Werken, zu den mit am besten überlieferten Manuskripten und Kopien, aus denen besteht, die mit akribischer Sorgfalt zusammengestellt wurde. Also da wurde ultra sorgfältig gearbeitet. Ja? Und wer die Bibel wirklich mal ohne Vorurteile durchgelesen hat, der merkt sehr schnell, das ist nicht so ein ganz gewöhnliches Buch. Es hat mal einer gesagt, es ist nicht nur das am meisten gelesenste Buch auf dieser Welt, sondern auch das am meisten zweit, dritt, viert, fünft. Spurgeon hat gesagt, beim 100. Mal Bibellesen fand ich sie so unendlich viel schöner als beim ersten Mal. Also es ist kein gewöhnliches Buch. Und es gibt in diesem Buch unzählige Vorhersagen über Geschehnisse in dieser Welt. Das ist heute nicht mein Thema, da gibt es sehr viel Literatur und Leute, die sind besser als ich in dem Gebiet, das ist nicht mein Bereich. Aber sie ist voller Vorhersagen, die entweder schon eingetroffen sind, man kann das nachlesen, da gerade dabei sind einzutreffen oder noch eintreffen werden. Und das gibt es in keinem Buch dieser Welt. Es ist einfach so. Und die Trefferquote ist bis jetzt bei 100%. Und kein religiöses Buch hat auch nur annähernd diese Trefferquote der Heiligen Schrift. Geschweige denn enthalten sie überhaupt ernstzunehmende Vorhersagen. Allein das sollte schon zu denken geben, dass es sich um kein gewöhnliches Buch handelt. Allein dieser Punkt müsste eigentlich reichen, um sich selbst von dem göttlichen Ursprung dieser Schriften zu überzeugen. Aber ich kann es verstehen, wenn es dir nicht reicht. Ich war nämlich auch so einer. Die Sache mit Gott ist nämlich die ist zutiefst persönlich. Da geht es nicht nur um Worte und Vorhersagen. Warum? Gott ist eine Person. Er ist immateriell. Und dieser Gott hat sich über Jahrtausende hinweg Stück für Stück, nicht nur einmal, sondern vielen und verschiedenen Menschen, die sich teilweise noch nicht mal kannten, geoffenbart. Und dies wurde festgehalten in diesem Buch, die Bibel. Ich lese kurz einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem 2. Petrus 1,20. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Weissagung hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen, vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Oder nach der Elberfelder Übersetzung, sie redeten getrieben vom Heiligen Geist von Gott her. Und die Heilige Schrift namens Bibel behauptet an vielen Stellen von sich selbst, wer der Urheber ihrer sei. Gott gebrauchte Menschen, um das durch seinen Geist Übermittelte niederschreiben zu lassen. Er gebrauchte Menschen, weil Gott ein Gott ist, der die Beziehung zu den Menschen sucht. Wir kommen später noch dazu, warum. Ich weiß, dass alles, was ich bis jetzt gesagt habe, manchmal einfach nicht ausreicht. Dann mach es wie dieses Unternehmen in dem Beispiel und wende dich mit dieser Urkunde selbst an den Urheber, an den angeblichen Urheber. Fang an, darin zu lesen über einen längeren Zeitraum und dann frag ihn doch einfach selbst. Und so wie dieses Unternehmen aus meinem Beispiel nach einiger Zeit dann irgendwann unseren Umschlag ganz neu versiegelt in Händen hielt und so dann ganz sicher wissen kann, dass die Urkunde von uns ist, so wirst du, der du von ganzem Herzen nach der göttlichen Beglaubigung der biblischen Botschaft trachtest, ein Siegel Gottes empfangen. Aber was ist dieses Siegel, von dem ich heute sprechen möchte? Ich habe ja schon ein paar vorgestellt, die Vorhersagen und so weiter. Wir steigen ein. Jesus kündigte seinen Jüngern an, dass er bald zu Gott, dem Vater, gehen würde und sagt dabei Folgendes. Johannes 16, Abvers 5. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, so käme der Helfer, der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, so werde ich ihn zu euch senden. Johannes 14, Abvers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Das Siegel eines echten Christen. Ohne ihn können wir das Reich Gottes weder sehen noch ergreifen, noch hineinkommen. Der Geist Gottes ist die Vorauszahlung Gottes an den Menschen, der bei Gott sein will. Er ist nötig, um Erbe von Gott zu werden, um später einzugehen in sein Reich. Nur der Geist Gottes kann dich, egal welchen Geschlechts, durch das Wort Gottes zu einem Kind Gottes machen. Und nur Kinder können erben. Wir lesen zum Beispiel im 2. Korinther 1, die Verse 20 bis 22, dass was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, also in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter der Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt, damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben. Als Unterpfand, als Vorauszahlung, als Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Und dieses Siegel, das ist nicht einfach nur ein schöner theologischer Gedanke oder eine schöne Theorie für unsere Ohren. Nein, der Heilige Geist ist, wie Gott der Vater und Gott der Sohn, die eine Einheit bilden und eins sind, das Wesen und der Ursprung der Wahrheit. Waren alle dabei, als diese Erde und dieses Universum geschaffen wurde. In ihm ist keine Lüge. Gott kann gar nicht lügen und er hat es auch gar nicht nötig zu lügen, so wie wir Menschen manchmal. Und es ist Jesus, der Christus, der Biblische, von dem die Schrift bezeugt, dass er den Heiligen Geist ausgießen wird. Ihr kennt ja vielleicht, ich meine, wenn er jetzt regelmäßig kommt, kennt ihr ihn natürlich, aber ich weiß ja nicht, wer noch hier alles hier ist, aber ihr kennt bestimmt Johannes den Täufer, habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gehört. Der damals für seinen Dienst, nämlich Wegbereiter und Zeuge von Jesus zu sein, selbst voll Heiligen Geistes war und zu dieser Zeit mit einer für damals sehr ungewöhnlichen Vollmacht auftrat, sodass das Volk sich schon fragte, ist er vielleicht der Messias, der Christus? Da antwortete er, der Johannes, den Leuten und sprach, Lukas 3,16, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Also eine dritte Person neben dem Alten Testament, neben den Schriften und Propheten, Johannes der Täufer, und später Jesus selbst, kündigte das an, bevor es geschah. Schon Wochen, Monate, ich weiß nicht, sind keine Zeitangaben, vor seiner Kreuzigung und nochmal nach seiner Auferstehung, kurz vor seinem Weggang zum Vater, sagt er in Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er mit ihnen zusammen war, da gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes, er hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann, ein paar Tage später, Jesus war schon nicht mehr unter ihnen, da geschah es, das Pfingstwunder. Der Geist Gottes kam auf seine Gemeinde. Es geschah, was Jahrhunderte vorher angekündigt wurde, durch die Schriften, durch Johannes und durch Jesus selbst. Was für eine Bestätigung, Beglaubigung für die Jünger in diesem Moment, all der Dinge, die Jesus gesagt und gelehrt hat, dass das wirklich passiert ist. Weil er war ja schon nicht mehr da. Ja? Dass sie diese himmlische Gabe, den Geist der Wahrheit, nach reichlichen Vorhersagen auch in Wirklichkeit empfingen. Aber das Zeugnis der Bibel, das bleibt hier nicht stehen. Diese Gabe des Himmels, die galt nicht nur den damals Anwesenden. Petrus, der nach der Ausgießung des Geistes zu den dann hinzukommenden und von der Wahrheit überführten Menschen predigte, und es waren sehr viele, man liest es immer so, aber was da los war in und um Jerusalem und überall, das kann mir das gar nicht vorstellen, da muss richtig viel los gewesen sein, der sagte, der predigte, diese Zusage, die gilt euch und eure Nachkommen, also Menschen, die zu diesen Zeiten noch gar nicht gelebt haben, und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Wer sind diese Menschen? Das sind wir. Wir sind diese Menschen aus den entferntesten Ländern. Aber nicht nur wir, noch viele andere Menschen. Von Südamerika bis China, in der Untergrundkirche in China. Ist uns das bewusst, dass wir was bekommen haben, wonach sich die Propheten bekamen? Ohne diese Gabe, fällt mir auf, kann man fast kein Christ sein. Es ist fast unmöglich. Und wir können das Reich Gottes nicht sehen und nicht ergreifen. Das Reich Gottes bleibt ohne den Heiligen Geist eine Theorie, ein schöner Gedanke, mehr nicht. Aber durch den Geist Gottes werden wir Teilhaber, und zwar jetzt schon hier auf Erden. Er ist bis heute die Garantie, das Siegel, dass das, was Jesus Christus verkündete und lehrte, von Gott war und somit absolut vertrauenswürdig ist. Als Jesus Christus vor ungefähr 2000 Jahren unter den Menschen war, da sprach er oft davon, wie das Reich Gottes mitten unter sie gekommen sei. Warum? Warum sagte er das? Das soll doch erst noch kommen, das Reich Gottes. Ist doch noch gar nicht sichtbar. Wieso sagt er dann sowas? Du musst bedenken, dass dieses Reich ein ewiges Reich ist. Und Jesus, der Sohn Gottes, selbst ewig ist. Und so könnte man sagen, dass das Reich Gottes mit ihm als unmittelbaren Repräsentanten tatsächlich mitten unter den Menschen war. Und mit ihm und dem Geist Gottes natürlich auch die den Menschen dienenden Kraftwirkungen dieses Reiches. Jesus Christus, der seine Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, für einen Moment zurückließ, Mensch wurde, geboren in einem Stall, Menschen wie wir, nur ohne Sünde, und als Mensch für seinen Dienst an uns mit seinem oder mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, er repräsentierte das Reich Gottes unmittelbar. Er ist das Wesen des Reiches Gottes. In ihm war und ist die Königsherrschaft Gottes voll am Werk gewesen bis heute. Und die Werke, die er tat, die bezeugten und bestätigten, dass er von Gott ausgegangen war und nicht eigenmächtig unterwegs war. Er machte nicht nur schöne Worte, seine Worte wurden von Gott, dem Vater, bestätigt. Und aus diesen vielen Werken, die Jesus tat, als er unter den Menschen war, möchte ich heute eine herausgreifen. Etwas, das ohne Gott nicht möglich ist. Und bevor ich das tue, möchte ich als Vorbereitung aber zuerst etwas aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. In Kapitel 4, ab Vers 14. Die Stelle, die ich gleich lesen werde, hat Jesus selbst in einer Synagoge vorgelesen. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze Gegend. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um dort vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo Folgendes geschrieben steht. Etwas, das Jahrhunderte vorher geschrieben stand und in dem Moment Wirklichkeit wurde. Er liest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesalbt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Gnadenjahr des Herrn. Liebe Leute, als jeder Knast. Wer diese Gefangenschaft nicht am eigenen Leib und Geist erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie es einem Menschen gehen muss, der sich in dieser Gefangenschaft befindet. Die Bibel nennt das eine dämonische Gefangenschaft, eine Gebundenheit mit geistlichen Fesseln. Und ein Mensch in einer dämonischen Gefangenschaft, der muss oft Dinge tun, die er eigentlich gar nicht tun will. Wir alle tun manchmal Dinge, die wir nicht tun wollen. Aber bei diesen Menschen, da ist es anders. Das ist gekennzeichnet von Selbstzerstörung. Und genau das tat Jesus. Er ließ diese Dämonen, diese unreinen Geister aus Menschen ausfahren. Und die Menschen wurden frei von ihrer Last, von ihrer Qual. Die Ketten fielen auf das Wort des Herrn hin. Ich kenne mindestens zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben. Das ist also nicht über Dritte, wo Jesus Menschen befreit hat. Und er tat es mit einem Wort. Und Jesus selbst sagt darüber in Matthäus 12, 28, wenn ich die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes war und ist in diesem Moment sichtbar am Werk. Die Kräfte und Vollmachten des Reiches Gottes. Und eine echte Befreiung in der Art bei einem Menschen, die kann man auch nicht faken. Das sind Kräfte am Werk, die keiner von uns selbst erzeugen kann, um mit diesen klarzukommen, weil wir Menschen sind. Das kann nur der Geist Gottes, nur er kann es mit diesen Mächten auf sich nehmen. Der Mensch braucht eine Begegnung mit Gott, durch das Wort Gottes vorbereitet und durch den Heiligen Geist garantiert. Und es ist gerade hier, wo sich der Glaube, den die Bibel beschreibt, ich habe sehr viel ausprobiert, bevor ich zum Glauben an die Bibel kam, aber gerade darin hebt sie sich so sehr ab, weil es sich nicht um einen blinden Glauben handelt, sondern eine Verbindung mit dem Reich Gottes, mit dem lebendigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die eine Einheit sind. Und in unserem Beispiel, da weiß der Geist Gottes durch Jesus Christus, der dem vorher gebundenen und in Fesseln gehaltenen Menschen Bahn brach für seine persönliche, eigene Beziehung und Verbindung mit Gott. Und so kam Jesus nicht in diese Welt, um eine neue Religion zu gründen, sondern um eine kaputte Beziehung wiederherzustellen. Und er hat den Beistand geschickt. Und er hat immer noch die gleiche Aufgabe. Er überführt die Menschen. Er bringt Menschen in die Beziehung zu Gott. Man könnte so sagen, der Empfang des Heiligen Geistes besiegelt bis heute die Gültigkeit der biblischen Botschaft von Jesus dem Christus und dem Reich Gottes. Für jeden Menschen, der das will. Die Frage ist, wollen wir das? Ich möchte zum Schluss, aber es ist noch nicht ganz zu Ende, es geht schon noch ein kleines bisschen, aber es ist so das Ende der Predigt im Großen und Ganzen, möchte ich darüber sprechen, wie empfängt denn ein Mensch den Heiligen Geist? Es ist ein etwas ausführlicheres Ende der Predigt, ja? Aber auch nicht zu lang. Versprochen. Ich packe noch ein bisschen was in die Predigtnachbesprechung. Ich muss sagen, ich habe so viel wegschneiden müssen aus dieser Predigt. Eigentlich hätte es eine zweite gelangt. Und ich werde nicht über alles heute ins Detail sprechen können. Aber ich möchte diesen Punkt machen. Es gibt ein Siegel. Darüber, das ist eigentlich mein Punkt heute. Ich hätte noch über die Früchte des Geistes sprechen können. Dann das, was ich gleich noch erzähle, noch weiter ausführen können und so weiter und so fort. Aber irgendwo muss man halt einen Cut machen. Okay. Ich möchte heute Folgendes machen. Ich möchte unbedingt heute Folgendes machen. Ich möchte unterscheiden zwischen dem versiegelt werden mit dem Heiligen Geist und dem erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Erstens, das versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, gemäß zum Beispiel Epheser 1,13 und vielen anderen Bibelstellen. Ich lese sie euch jetzt nicht vor. Ich erkläre es aber. Der Geist Gottes, der wird empfangen auf Grundlage des Glaubens, des Vertrauens auf eine Person im Zusammenhang mit einer Botschaft, die Gott den Menschen durch Jesus Christus geoffenbart hat. Es ist das sogenannte Evangelium, die frohe Botschaft. Und dieses Evangelium besagt, und das ist erstmal keine gute Nachricht, aber am Ende wird es gut. Sie besagt, dass wir Menschen erstmal nicht im Reinen sind mit unserem Schöpfer. Dass wir uns in Rebellion befinden. Die Bibel nennt das sogar Feindschaft mit dem einen Gott, der uns geschaffen hat. Und der Wahnsinn, der da teilweise da draußen los ist, das ist eigentlich nichts anderes als ein Ausfluss oder ein Symptom dieser Rebellion, dieses gegenseitige Köpfe einschlagen. Die Ursprungsrebellion. Jeder Streit, jeder Krieg, ein Krieg ist letzten Endes nichts anderes, nur auf einer höheren Ebene, was Tag für Tag in Familien passiert und zwischen den Menschen, egal ob auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo. Es ist eine höhere Ebene, wo alle Hemmungen dann fallen. Und vorher möchte man vielleicht nur jemanden, aber da dürfen es die Menschen dann. Da passiert es dann wirklich. Zwietracht. Hier und dort. Und ich fand ein chinesisches Sprichwort, es soll angeblich ein chinesisches Sprichwort sagen, und ich dachte, das passt irgendwie so ganz gut dazu. Es lautet folgendermaßen, Also, kein Friede in der Welt, ohne Frieden unter den Völkern. Kein Friede unter den Völkern, ohne Frieden in der Familie. Kein Frieden in der Familie, ohne Frieden in mir. Kein Frieden in mir, ohne Frieden mit Gott. Ich fand es irgendwie treffend. Kein Friede in der Welt, ohne Frieden unter den Völkern. Kein Friede unter den Völkern, ohne Frieden in der Familie. Kein Frieden in der Familie, ohne Frieden in mir. Und kein Frieden in mir, ohne Frieden mit Gott. Von wegen hier, lieb dich selbst. Wir sind dazu aufgerufen, Gott zu lieben. In eine Beziehung mit ihm zu kommen und dann werden wir Frieden haben, der unseren Verstand übersteigt. Es geht nicht ohne Gott und wir sind für ihn geschaffen. Aber er hat uns auch den freien Willen gegeben zu sagen, für Gott oder gegen Gott. Ich entscheide mich für ihn oder gegen ihn. Aber wir sind zuerst mal nicht mit Gott verbunden aufgrund unserer Rebellion, der Sünde. Traut man sich ja fast schon nicht mehr zu sagen, dieses Wort heutzutage, nachdem es sogar auch aus den Kirchen rauskommt. Wir haben ein Problem mit Gott. Vielleicht nicht mit dem Gott unserer Vorstellung, aber mit dem Gott, der Jesus Christus in diese Welt sandte. Warum? Um uns aus einer Misere zu befreien. Die Misere des Gerichtes Gottes. Der Tag, an dem Gott kein Auge mehr zudrücken kann, weil er Gerechtigkeit durchsetzen muss und seinen Zorn über alle Ungerechtigkeit ausgießen wird. Das ist die Feuertaufe, von der der Herr sprach. Wird manchmal missverstanden, aber die Verse danach, die legen das aus, dass das die Feuertaufe ist. Und Jesus Christus, er kam in diese Welt, um uns genau davor zu retten. Und all denen, die ihn aufnahmen und aufnehmen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, daran, dann wird aus dir ein, aus dem Rebellen, ich war auch mal ein Rebelle, wirst du zum Kind Gottes. Wirklich. Und dafür ging Jesus ans Kreuz. Es ist unmöglich, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben, außer durch das vollbrachte und vollständige Werk Jesu am Kreuz. Aber was hat er eigentlich da gemacht? Am Kreuz. Was hat er da gemacht? Er hatte doch so viel Macht und hätte einfach runtersteigen können. Vorübergehende Priester, normale Menschen, Älteste, Schriftgelehrten, die liefen vorbei, sie sahen ihn am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Er ist der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm dann glauben. Er stieg nicht herab. Er trug den vollen Zorn Gottes für dich und für mich. Damit wir, ehemalige Rebellen, in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer zurückkehren können. Er tat das, um uns von all unserer Schuld gegenüber dem lebendigen Gott und ihren Konsequenzen zu befreien. Du bist frei. Und nur der Sohn Gottes kann uns frei machen. Wir haben das vorhin gesungen, ihr habt das vielleicht gestern gehört, ich war nicht dabei, aber nur der Sohn Gottes kann frei machen. Und wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Vergangenheit. In der Esoterik. Alle Menschen bezahlt, um meine Probleme zu lösen, von denen Jesus einen Großteil kostenlos, für ihn hat es natürlich was gekostet, einfach weggenommen hat. Sodass ich heute hier stehen kann und sagen kann, da ist Licht und Hoffnung in meinem Leben. Und das ist kein Fake und das ist auch nicht einfach nur eine Einbildung, sondern sie ist real. Dies ist das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie den kennen und erkennen, der Jesus Christus gesandt hat. Der biblische Glaube ist ein Kennen Gottes. Nicht ein, ich hoffe einfach, dass alles besser wird, aber eigentlich weiß ich es nicht. Und wir können glauben, dass sein Wort wahr ist, weil er einen Teil davon schon beglaubigt hat. Nämlich, ich wiederhole es nochmal, Johannes der Täufer sprach, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das eine ist schon passiert und das kann auch jeder haben, der das will. Das andere steht noch bevor. Aber es steht nicht für den Menschen bevor, der versiegelt worden ist mit dem Geist Gottes. Er ist safe, er ist gerettet und nichts kann dich aus Gottes Hand reißen. Angenommen ist angenommen. Und wer dieses Angebot der Rettung annimmt, gekommen in der Person Jesu und auf ihn allein und was er für uns am Kreuz tat, wer darauf mit ganzem Herzen vertraut, ich habe das selbst ausprobiert, es ist wahr. Ich bin nur viel zu lange um die Kernbotschaft herumgekreist. Ich hatte nie Gewissheit. Du kannst dir das auch nicht einbilden. Das kommt dann. Es ist ein Stempel, es ist ein Siegel Gottes. Und es kam, als ich genau das tat. Endgültig. Weder meine Werke, noch meine Gebete, nicht meine Zugehörigkeit zu einer Kirche. Jesus Christus allein und sein Werk am Kreuz. Ich verzichte auf alles andere als Rechtfertigung vor Gott. Ich werde das so lange tun, bis du mir Gewissheit gegeben hast. Und sie kam. Und dann weißt du, dass dein Erlöser lebt. Du weißt es dann. Es ist dann keine Theorie, du weißt es. Letzte Seite von 12, okay? Es ist eine große Schrift. Also ein Zwölften noch. Dann Also nur Jesus Christus allein und das, was er tat für dich und für mich. Nichts anderes. Das ist das Evangelium und das ist ein Geschenk. Und das Problem am Evangelium ist dieses Brett, was du erstmal kriegst, gesagt bekommst, du bist ein Rebell. Du bist ein Sünder und du bist nicht im Reinen mit Gott. Das war ich auch. Ich habe gesagt, passt doch alles, ich bin ein Kind Gottes. Jesus brauche ich nicht. Ich habe hier schon meine Anbindung im Himmel. Ne? Ich hatte gar nichts. Es ging immer weiter bergab. Nur der Sohn macht frei. Und du wirst die Gabe des Geistes empfangen, wenn du dieses Geschenk annimmst und Frieden mit Gott beginnt genau hier. Du wirst nicht perfekt werden, du wirst in eine Schule eintreten, es wird an dir gearbeitet. Auch Menschen, die, Gott benutzt auch Menschen, die ihn nicht kennen, um an dir zu arbeiten. Auf alle möglichen Weisen wird an dir gearbeitet, dass du dich veränderst. Und wir singen jetzt gleich zum Abschluss in 5 Minuten, in 2, 3, 4, 5. Bevor wir das tun, ein Lied. Und ich möchte, bevor wir das tun, ihr könnt noch ruhig bleiben, in ein paar Sätzen, darüber müsste man eigentlich eine zweite Predigt halten, aber das reicht heute nicht, da möchte ich ein paar Sätze über die Fülle des Heiligen Geistes sagen. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, die Bibel fordert uns dazu auch auf, lasst euch erfüllen mit Heiligen Geist, aus verschiedenen Gründen, aber ich möchte heute über einen Grund noch sprechen und den nehmen wir dann mit ins Lied. Und zwar, ich möchte dann auch für euch beten, wenn wir gesungen haben. Und zwar, das Versiegeltwerden mit dem Heiligen Geist, das ist für dich, okay, für dich. Da geht es wirklich ums Ego, das bin ich jetzt. Aber beim Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, da geht es um die Menschen. Dass wir die Menschen erreichen, dass sie auch dieses Geschenk bekommen, dass sie auch errettet werden und in diesen Genuss kommen, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und ich möchte es jetzt einfach so sagen, ich weiß es aus Gesprächen, aber ich weiß es nicht von allen, wen das alles betrifft. Es gibt Menschen unter uns, die sind errettet. Die wissen es ganz gewiss. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und Tag für Tag sehen sie Not um sich herum, am Arbeitsplatz, im Dorf, in der Stadt, in der Nachbarschaft. Aber sie wissen auch, dass nur Jesus Christus diesen Menschen helfen kann. Es reicht nicht für diese Menschen nur einkaufen zu gehen oder da und hier zu helfen, sondern es gibt ein Problem im Leben eines Menschen, da kann nur noch Jesus helfen. Und diese Menschen, aber auch ich sehe mich immer wieder mit meiner Unfähigkeit konfrontiert, Menschen mit Jesus Christus wirklich in Verbindung zu bringen. Es ist eine himmlische Botschaft und die Verkündigung, die Mitteilung und Auslebung dieser braucht himmlischen Beistand. Es ist eine himmlische Botschaft und sie braucht himmlischen Beistand, weil wir Menschen sind. Und ich möchte heute abschließend für diese Menschen, auch für mich, beten, dass der Herr uns mit seinem Geist füllt für diese Aufgabe. Dass wir rausgehen auf die Arbeit, völlig egal, ob du das in deiner Stille tust. Wir sind auch nicht alle Evangelisten, wir sind nicht alle Leute, die auf die Straße gehen. Der eine macht es einfach nur, indem er seiner täglichen Arbeit treu nachgeht und die Leute sehen das. Und dann gibt es die, die vielleicht von uns irgendwann auf die Straße gehen werden. Ich weiß es nicht, aber das ist auch völlig egal. Ich möchte nur darum bitten, dass wir, bevor da draußen irgendwann die Lichter wirklich ausgehen und der Herr hat gesagt, dass sie ausgehen werden, dass wir noch arbeiten für sein Reich und Leute einladen. Es geht nicht um Zwänge, es ist eine Einladung. Und jedem von euch, dem das, was wir jetzt gleich singen bei den zwei Refrains, nennt man das, glaube ich, wenn euch das auch ein Herzenswunsch ist, was wir da singen, dann bitte ich dich, dann singt so laut ihr könnt mit. Wir bringen dem Herrn dieses Lied einfach da, unseren Herzenswunsch, und ich bete dann auch für uns. Okay? Es ist jetzt kein irgendwas, wir singen es ihm einfach, wir liefern ihm etwas und wir zeigen ihm, wie wichtig uns das ist und deswegen verpacken wir das Ganze in ein Lied. Okay.
Dich erlebt, o Gott der Wunder, nie endet deine Macht. Du hast so viel getan und wirst noch mehr tun. Du hast alle Kraft, denn jede Mauer kannst du niederreißen. Jeder Berg muss weichen, alles kannst du tun. Jedes Leben kannst du wieder heilen, jedes Herz erreichen, alles kannst du tun. Die tiefste Nacht wird von dir hell, wird von dir hell, Gott der Erweckung, Hoffnung erwacht, den Tod hast du besiegt, du hast triumphiert, Gott der hielt dich nicht fest, du lebst und sitzt nun auf dem Thron der Ewigkeit. Ich fürcht mich nicht vor dem, was du besiegt hast. Ich vertraue auf dich allein, denn jede Mauer kannst du niederreißen. Alles kannst du tun. Jedes Leben kannst du wieder heilen. Jedes Herz erreichen. Alles kannst du tun. Die tiefste Nacht wird von dir hell. Wird von dir hell. Gott, der du hast triumphiert, Gott der Erweckung. Komm, belebe dein Volk neu, komm, beleb deine Stadt. O Gott der Erweckung, weck uns auf, weck uns auf. Jede Festung wird fallen, jede Kette zerbricht. O Gott der Erweckung, weck uns auf, weck uns auf. Komm, belebe dein Volk neu, komm, beleb deine Stadt. O Gott der Erweckung, weck uns auf, weck uns auf. Jede Festung wird fallen, jede Kette zerbricht. O Gott der Erweckung, weck uns auf, weck uns auf. Die tiefste Nacht wird von dir hell, wird von dir hell. Gott der wird fallen, jede Kette zerbricht. Oh Gott, weg uns auf, weg uns auf. Komm, belebe dein Volk neu, komm, belebe deine Stadt. Oh Gott, weg uns auf, weg uns auf. Jede Festung wird fallen, jede Kette zerbricht. O Gott der Erweckung, weck uns auf, weck uns auf.
Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich nichts tun, was der Gemeinde und für jeden Menschen, der hier ist, beten darf. Du wirst nichts tun, was der Mensch nicht will. Du zwängst dich nicht auf. Du bietest dich nur an. Und ich bete jetzt für die Menschen, die keine Heilsgewissheit haben, dass du ihnen zeigst, wodurch sie die bekommen. Denn das ist der Helm des Heils. Und das weiß ich, dass mit diesem Moment wir einen Helm aufhaben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Menschen, die keine Heilsgewissheit haben, zeigst, wodurch sie die bekommen. Durch den Glauben an den Sohn Gottes. Durch das Vertrauen auf das, was er getan hat, und dass sie allem absagen und lossagen, auf irgendeine andere Weise vor dir gerecht zu werden. Und ich möchte jetzt für die Menschen beten, unter uns, die Tag für Tag, Woche für Woche durch ihr Leben gehen, die das alles wissen, aber die sich machtlos fühlen in Anbetracht der Not um uns herum. Und ich möchte dich bitten, dass du sie schulst und ihnen zeigst, wie sie mit Heiligem Geist erfüllt werden. Diejenigen, die noch Schulung von uns brauchen, schule sie durch die Gemeinde, durch das Wort, egal wie. Aber die, die bereit sind, die lange darauf gewartet haben, bitte ich dich, dass du sie mit deinem Heiligen Geist neu erfüllst. Dass sie rausgehen in dieser Welt durch dich und den Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft, nicht nur im Wort, sondern in großer Gewissheit und Kraft und Herrlichkeit nahezubringen. Denn so war es bei den Thessalonichern, und ich bete darum, dass Menschen frei werden aufgrund des Wortes Gottes. Und dass du uns dazu ausstattest, dass wir das tun können, dass du uns füllst mit deinem Geist. Danke, Jesus. Amen.